Moin, Lena.
Moin, Marie. Ich würde sagen, wir bringen es direkt am Anfang hinter uns. Ich bring's vor allem hinter mich. Sag was zur Pokalauslosung und dann ist der Drops auch gelutscht.
Ja, ich habe vergeblich nach euch gesucht, als es raus war, aber seid
Lügt
ja nicht
doch
dabei.
nicht.
Nee. Ich muss sagen, also wir haben Heidenheim abbekommen, um das einmal direkt
Auswärts vor
vorwegzunehmen.
allem.
Ja, das regt wieder so auf. Ich glaube, ich werde nie ein Pokalspiel heim erleben. Wirklich, immer sind wir irgendwo anders. Gar kein Bock. Aber ich
Tja.
bin ehrlich, ich bin zufrieden mit dem Los. So ist in Ordnung. Hätte uns deutlich schlimmer treffen können. Aber so insgesamt finde ich, ist die Auslosung echt langweilig. Also es gibt so zwei Spiele, wo man sagen könnte, vielleicht Frankfurt, Dortmund und Mainz-Stuttgart, die irgendwie wirklich krass anzusehen sein werden, aber auch
Boah,
das
weiß ich
nicht.
nicht. Also
Ja.
gerade Mainz und Stuttgart in der bisherigen Saison ja jetzt nicht so, weiß ich nicht. Mainz mit der Mehrfachbelastung und so, du merkst denen das schon an. Und Stuttgart ist ja auch noch nicht so richtig auf der Höhe nach 2 Spieltagen Liga. Ich würde sogar fast sagen, das Spannendste wird, ob die Hertha schon wieder gegen Elversberg verliert.
Ja, aber ansonsten, die Paarungen sind irgendwie entweder offensichtlich oder relativ auf Augenhöhe, finde ich, sodass da halt auch
Ja.
nichts Krasses
Na
zustande
gut,
kommt.
vom Namen her könnte man sich noch irgendwie freudig damit abfinden, dass Köln gegen die Bayern spielt. Das hat aber fußballerisch ja keinen Mehrwert so richtig, um zu sagen, da wird ein krasses Spiel auf Augenhöhe draus entstehen. Aber zumindest die Namen scheinen ein bisschen, so wie bei Frankfurt und Dortmund. Das kann man sich, glaube ich, auch geben.
Eben, wobei man sagen muss, also klar kommt es nicht an die Bayern ran, aber die Kölner, ich habe gecallt, dass sie gut in diese Liga starten werden und bisher, leider Gottes, tun sie das.
Über ein paar andere Calls sprechen wir heute auch noch, denn einer called it a day already. Und ich würde eigentlich noch gern mit reinwerfen in den Topf der interessanten Spiele Illertissen gegen Magdeburg. Einfach weil ich dem FC Magdeburg, dem ersten FC Magdeburg, entschuldigt bitte, gerne beim Spielen zuschaue und ich natürlich die Underdog-Stories liebe. Also Illertissen ist ja der einzig niederklassigere Verein, der noch dabei ist. Das wird schon spannend.
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann cool anzusehen, einfach nur weil sie dabei sind. So, deswegen gebe ich dir den Punkt. Ist schon cool.
Absolut. Ein Shoutout möchte ich aber auch noch geben für die erste Runde, denn es gab ein Spiel, das hat mich komplett abgeholt. Und ich habe echt einiges dafür in Bewegung gesetzt, unter anderem mein komplettes Datenvolumen, dass ich was mitgekriegt habe vom Braunschweig-Spiel gegen Stuttgart. Das hat mich komplett abgeholt. Das war ja mal richtig geil.
Aber das war auch jedes bisschen Datenvolumen, Megabyte, was auch immer wert. Also das war so ein Fußballspiel, wo ich glaube, auch wenn du gar nichts mit Fußball am Hut hast, da bist du einfach drin dann. So viele Tore, so, boah, einfach krass. Auch noch mit dem Elverschießen am Ende. Hat ja niemand so getippt einfach.
Nee, aber das Spiel hat auf jeden Fall alles geboten, was ich mir von so einer ersten Pokalrunde erhoffe. Und damit ist es auch mein Spiel der ersten Runde, würde ich sagen, weil da am meisten auch abging. Und meine kleine Braunschweig-Obsession hat sich damit auch noch ein bisschen weitergetragen. Die hat ja angefangen mit den Trikots. Vielleicht geht der Trend ja doch zum Zweitverein. Nee, Spaß. Reden wir ein bisschen auch über die zweite Liga, würde ich sagen, wenn wir schon gerade über Braunschweig sprechen. Es gibt zwei Teams in der zweiten Bundesliga, die noch gar nicht gewonnen haben. Ahnst du wer?
Ich ahne und ich ahne Böses. So.
Du hättest es vor der Saison wahrscheinlich nicht gedacht. Ich ja auch nicht, right?
Nee, beide Teams wären bei mir, wenn wir getippt hätten bei der zweiten, relativ weit oben gelandet, denke ich.
Beide, okay. Nee, also bei der Hertha gehe ich mit. Das ist Team Nummer 1, die immer noch nicht gewonnen haben in der Tabelle der zweiten Liga, also relativ weit unten anzusiedeln aktuell. Die hätte ich auch weit nach oben getippt. Das heißt, der Take wäre uns gemeinsam auf die Füße gefallen. Aber die Nürnberger hätte ich so im Mittelfeld gesehen. Klose wackelt da ja schon ein kleines bisschen aktuell.
Schon, aber auf dem letzten Platz nach 4 Spieltagen hätte ich ehrlich nicht gedacht, auf gar keinen Fall. Und es tut auch ein bisschen weh, also weil einfach, du hast 16, 17, 18, klar sind es erst 4 Spieltage, aber es sind einfach Bochum, Hertha, Nürnberg. Das sind so alles
Ja.
drei zwar Vereine, zu denen ich persönlich keine Bindung habe, aber die man nicht so weit unten in der zweiten sehen will.
Nee, wir Fußballtraditionalisten hätten uns das auf jeden Fall anders gehofft. Und ich glaube, die drei Vereine selbst auch. Aber machst du nix. Genauso wenig konnte ein ganz bestimmter Trainer etwas tun an diesem Wochenende, scheinbar. Denn egal, was er macht, es war sowieso falsch. Er musste seinen Hut nehmen und gehen. Wo warst du, als du erfahren hast, dass Ten Hag einen Rekord aufgestellt hat, denn er ist der Trainer, der am schnellsten innerhalb der Saison entlassen wurde. Es wurde noch nie ein Trainer nach 2 Spieltagen entlassen. Es wurde angeblich mal jemand entlassen, noch bevor die Saison anfing, obwohl er erst dafür eingestellt worden ist, so in der Vorbereitung. Ich komme aber gerade nicht drauf, wer es war. Aber das war wirklich die schnellste Trainerentlassung in der Saison.
Ey, ich sag dir, wie es ist. Ich dachte, das wäre eine Trollmeldung. Ich dachte, ich werde wieder verarscht, weil ich fall sau gerne in der ersten Sekunde auf irgendwelche Fake-Schlagzeilen rein, bis ich dann nachgucke. So, aber das hat mich tatsächlich, also man kann mich richtig gut kriegen damit für so 5 Sekunden. Und ich dachte, das wäre es wieder, weil ich hatte ja gesagt, dass Leverkusen also nichts reißen wird und ich habe sie auch nicht international gecallt. Und ich meinte sogar, dass er gehen muss und dass Leverkusen alles, was schiefgelaufen ist. Also basically, wir geben unseren halben Kader weg so, und wundern uns, warum nichts Gutes passiert, dass sie ihn als Sündenbock dafür hinstellen werden. Aber nach 2 Spieltagen, ey, das kannst doch niemandem erzählen, das ist so ein Wahnsinn, der ist 62 Tage Cheftrainer gewesen. 62!
Das ist schon nicht viel. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die sportlichen Gründe auch anhand der Situation mit, du hast schon gesagt, der Kaderumbruch, was da alles los ist und so, dass die einfach nicht gegeben sind, um zu sagen, es hat nur daran gelegen, weil du kickst ja niemanden nach 2 Spieltagen. Und vor allem, wenn du dir die Ergebnisse anguckst, so ja klar, die Auftaktniederlage war kacke, so, aber das Spiel gegen Bremen kannst du dir ja angucken und sagen, ey, da lief moralisch irgendwas falsch. Da hat die Mannschaft nicht durchgezogen bis zum Ende. So, dass es sich wahrscheinlich auch wie eine Niederlage angefühlt hat, auch wenn es am Ende ein Unentschieden war. Aber diese Führung zu verschenken, das kannst du diskutieren. Aber das sind jetzt keine Anzeichen, dass ich sage, der ist irgendwie von seiner Qualität als Trainer, taktisch, spielerisch, was er damit bringt, völlig fehl am Platz. Sondern das braucht halt Zeit. Da muss ja menschlich irgendwas komplett schiefgelaufen sein.
Muss auf jeden Fall, weil die Begründung des Vereins war auch, dass jetzt schon erkennbar ist, dass so wie er die Vorbereitung gemacht hat und wie er sich das vorstellt, dass nicht das ist, was halt der Verein gerne hätte und sieht und dass das wohl nicht den ertragreich genug ist. Ja, und ich denke mir nur so, nach 62 Tagen, 2 Spieltagen und quasi einer halben Vorbereitung für die Saison, da kann ich das bei niemandem sagen. Da hätten sie auch beide Spiele 10-0 gewinnen können und du könntest nicht sagen, ob das an seiner Vorbereitung genau liegt. Das ist so eine Schwachsinnsbegründung.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die menschliche Komponente gehen und schauen, warum das so ein Mismatch war. Also ich habe die Hoffnung, dass wir in den nächsten Wochen noch ein paar juicy Details bekommen dazu, ein bisschen Gossip. Auch wenn das jetzt kein Verein für Tratsch ist, weil es interessiert sich halt sonst auch nie jemand für so einen Werksclub. Aber gut, in dem Fall ist es mal spannend. Ten Hag soll ja auch schon bei United nicht so ein einfacher Charakter gewesen sein. Also ich erinnere mich daran, das hatten wir ja auch hier im Podcast besprochen, dass die Situation, in der Jadon Sancho auch aufgrund mentaler Themen nicht am Training teilgenommen hat, von ihm nicht so gut gehandelt worden ist als Trainer. Also der Verein hat sich dahinter gestellt, bei ihm hat man das so ein bisschen vermissen lassen in der Betrachtung, weil er da auch wenig Stellung zu bezogen hat. Das haben ihm wohl ein paar ManU-Fans auch angekreidet und dass er sich auch nicht so viel vor die Mannschaft gestellt hat.
Safe, also da gab es auf jeden Fall Reibungen. Ich würde vielleicht eine kleine Lanze für ihn brechen und sagen, dass United genauso wie Leverkusen jetzt gerade mega im Umbruch war, als er dort aktiv war. Okay, bei United ist seit 10 Jahren im Umbruch. Also die
Umbruchsverein.
Ja, aber ist halt absolutes Chaos dort gewesen und er hat halt auch nicht die einfachsten Pflaster sich ausgesucht. Nur dort hat er wenigstens ein bisschen Zeit zum Arbeiten bekommen und hier halt überhaupt nicht. Also ich glaube, es könnte ein gutes Zusammenspiel aus einem nicht einfachen Charakter und aber auch echt schwierigen Arbeitgebern sein.
Ja, wobei ich am Ende sagen würde, wenn du mir die Frage stellst, lag's an Rolfes oder lag's an Ten Hag? Ich mir eher vorstellen kann, dass es an Ten Hag lag. Also Simon Rolfes hat auf mich jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass der menschlich irgendwie brutal schwierig sei. Ich meine, es lief ja auch vorher mit Xavi gut und er hat ja auch diesen Kader vorher zusammengebaut. Der hat ja einen großen Anteil daran gehabt, was Leverkusen vorher geleistet hat. Und ich habe jetzt noch nie irgendwen sagen können, du, der Rolfes, schwierig. Bei Ten Hag hörst du das halt schon öfter.
Ja, definitiv. Ich glaube, er könnte vielleicht so ein bisschen so ein Tuchel-Kandidat sein, wo man auch ab und zu von den Vereinen hört, dass er ein bisschen schwierig ist, auch so seine Allüren hat, mit denen man kämpfen muss. Aber dann denke ich mir halt, es wusste Leverkusen halt auch vorher. Das hätte man denen auch vor 3 Monaten sagen können, dass das so und so ablaufen wird. Wie du schon meintest, bei United war schon klar, wie er drauf ist. Dann ist das halt immer noch eine unnötige Fehlentscheidung, die einfach nur auf beiden Seiten Zeit- und Geldverschwendung war.
Ja, und ich glaube halt, dass ein Tuchel sehr viel damit wettmacht, dass er fußballerisch und in der Art, wie er spielen lässt, für viele Vereine dann halt ein absolutes Match ist und die dann einfach den Rest so mitkaufen, weißt du, dass halt das dazugehört. Aber dadurch, dass er auf der Seite Qualität liefert, ist das Menschliche dann einfach so ein Thema von, ja, entweder kann man mit dem oder man kann nicht mit dem, weißt du. Mhm. Und bei Ten Hag hatte ich jetzt eher das Gefühl, dass Rolf es ja auch hat durchblicken lassen, dass es auch qualitativ scheinbar gemangelt hat in der Vorbereitung, bei dem Zitat, was du da mitgebracht hattest. Und dann, finde ich, ist es vielleicht auch ein Armutszeugnis für Rolfes oder Caro in dem Fall, die ja sich für diesen Trainer entschieden haben. Und angeblich war er ja nicht die erste Wahl. Also auch wenn andere Kandidaten vielversprechender gewesen wären, du hast am Ende diesen Trainer verpflichtet. Und ja, wenn das erste Bauchgefühl ist nach 2 Spieltagen, boah, das wird scheiße, dann lieber zu früh als zu spät einen Umschwung und wen Neues ranholen. Ich meine, die Länderspielpause bietet es ja an. Übrigens finde ich das bodenlos, 2 Spieltage und direkt Länderspielpause, muss ich kurz so dazwischen
frech.
Schieben.
Ja, ist so frech einfach.
Aber es ist halt schon auch irgendwie peinlich, wenn das der Trainer ist, den du geholt hast und du den nach 2 Spieltagen wieder entlässt.
Vor allem, ich finde den Zeitpunkt ein bisschen komisch. Ich check, was du meinst mit lieber zu früh als zu spät. Aber auch 4 Spieltage in die Saison rein wären zu früh oder wären früh und nicht spät, meiner Meinung nach. Und das nächste Spiel wird gegen die Eintracht sein. Da werden die bei der aktuellen Form von Frankfurt kein Land sehen, wenn du mich fragst. Also egal, wen sie dort als Trainer verpflichten, glaube ich nicht dran. Und dann wäre das wiederum nächste Spiel, also das 4. Saisonspiel gegen Gladbach. Das wäre für mich eher der Härtetest gewesen. Ja, genau. Das hätte ich erwartet. So, aber gut, jetzt
so war Werder mal wieder daran beteiligt, dass jemand seinen Job verloren hat. Es häuft sich mittlerweile.
Ja, fühlt ihr euch nicht schlecht, der Arme.
Ich kenne 2, die sich besonders gut fühlen dürften mit der Situation. Nicht, weil sie Auge gemacht haben bei Ten Hag aus persönlichen Gründen, sondern weil es wirklich 2 Verrückte gab in unserer Kicktipp-Gruppe, die diese erste Trainerentlassung richtig getippt haben. Deswegen Shoutout an die 2 Tipper mit dem Namen Torbuk und Werder STE-Fan. Wie? Also how? Ja, wir haben das alle besprochen.
Hexer.
Ja, wirklich. Leverkusen Downfall haben viele sich herbeigeredet, aber so früh?
Nee, vor allem, wir markieren eine weitere Saison, in der Seoane erstmal nicht der Erste ist, der gekickt wird und vielleicht gar nicht fliegt. So, das kann nicht nochmal passieren.
Wenn er der Zweite ist, wirklich, ich ärgere mich so doll, weil dann hat Leverkusen allein mir meinen Take kaputt gemacht.
Ja, aber auf jeden Fall, wieso habt ihr das getippt? Und könnt ihr mir bitte noch mehr Tipps geben? Auf was soll ich setzen? Wirklich, ich glaube jetzt an euch. Also Magie.
Tja, die nächsten Spieltage kannst du dann mit den beiden in Kooperation tippen, wenn sie dir helfen wollen. Dann schreiben sie uns bestimmt bei Instagram. Aber bis dahin musst du da alleine durch. Ich weiß nicht, wie viele Leute beteiligt waren an einer Choreo an diesem Spieltag, aber ich würde mal den Take wagen, dass keiner von denen so richtig kreativ ist.
Boah, Lena, erstmal, ich weiß genau, welche Choreo du meinst. So, da waren höchstens 1,5 Personen oder so dran beteiligt, weil das so unkreativ ist. Und wir reden natürlich über die Choreo in Anführungszeichen von Leipzig bei ihrem ersten Heimspiel der Saison. Und das war, bitte guckt es jetzt nach, es war einfach nur so ein komisches Netz und da drauf war ein großer roter Button, der von einer Hand halt gedrückt wird und auf dem Button stand Restart. Also wenn das mich als Spieler nicht motiviert, wirklich diesen Neustart anzunehmen in einer Saison, wo man es nicht geschafft hat, international zu spielen, das ist ja mega der Ansporn. Und das zeigt einfach, wie krass die Fans sich reinhängen. Also wirklich Respekt.
Meinst du, es brauchte überhaupt eine Turnhalle, um das Ganze vorzubereiten? Oder ging das im heimischen Wohnzimmer?
Das Ding sieht sogar KI-generiert aus und ich will einfach nur haten. Also, es ist furchtbar. Ich glaube, das kannst du auch aus einem alten Lappen machen, gefühlt. Weiß ich nicht. Turnhalle, gutes Stichwort, weil ich glaube, es hat irgendwie 10 Turnhallen gebraucht, um die Dortmund-Choreo auf die Beine zu stellen, um mal den Kontrast zu liefern. Ja, oder die in Stuttgart, genau. Also es gab einige richtig, richtig krasse Choreos an diesem Spieltag. Und die Leipziger, Fans hätten eigentlich Kunden. Viel Material gehabt, genau, die Kunden, um woanders sich mal was abzugucken, weil das, also, das war Schmutz. Das war gar nichts. Und ich durfte mir im Stadion Paulis Choreo geben. So, und das war mehr.
Das war deutlich mehr. Vor allem für eine Auswärtschoreo, muss man dazu sagen. Ich habe mich kurz gefragt oder gerätselt, ob diese Choreo jetzt so über die Woche entstanden ist und einfach nur bezogen war auf das Bayern-Spiel, weil das so schlimm war, dass nach Spieltag 1 ein Restart vonnöten war, oder ob es wirklich um die letzte Saison geht. Wir werden es nie erfahren, denn da gibt es ja auch irgendwie kaum Fansprecher und niemand interessiert sich auch dafür, wenn da jemand sprechen würde. Deshalb ist es relativ egal. Aber du hast schon gesagt, es gab ein paar richtig, richtig gute Choreos.
Ja, auf jeden Fall. Also das von, ich fand Dortmund war am beeindruckendsten, weil die auch so dynamisch war und ich liebe das über alles, wenn Choreos so wechseln. Das kriegt mich wie, kennst du, ganz komischer Vergleich, aber kennst du das, wenn, das haben meistens Kinder, wenn die so Paillettenpullover tragen, wo so ein Bild drauf ist und dann kannst du da so drüber streichen, ja, dann kommt so ein anderes Kissen, Bild. Ne? Ja, das gibt's auch als Kissen und auch als
weißt
Anhänger.
Du? Ja. Ich habe noch einen geileren Vergleich dabei, Leute. Der ist Nische, aber wirklich für die Believer unter euch. High School Musical Teil 3. In der Eröffnungssequenz beim Basketballspiel gibt es so eine Choreo auf der Tribüne und alle haben so Klatschpappen und auf der einen Seite haben die rot, auf der anderen weiß und die werden so umgedreht und ergeben dann ein Bild und an einer Stelle bleibt die Klatschpappe frei und die Hauptdarstellerin kommt hoch und singt so einen Ton. Das ist wirklich legendary. Das holt mich auch immer ab.
Okay, für dich ist es High School Musical, für mich ist es das Paillettenbild. Auf jeden Fall, mich kriegt das. Wie so ein Kind.
Für mich war es an diesem Spieltag der VfB Stuttgart. Eine Choreo rund ums Stadion hat immer Respekt verdient, würde ich sagen.
Ja, safe.
Vielleicht müssen wir zu der Leipzig-Choreo noch sagen, hat ja funktioniert. Ne? Sie haben es ja geschafft, 2-0 gegen Heidenheim mit dem Restart.
Also ganz sicher war die Choreo dafür verantwortlich. Wie gesagt, wer ihn das als Spieler nicht abholt und anstachelt, da Leistung zu bringen, weiß ich auch nicht.
Gut, dann bleibt die einzig wichtige Frage zum Bundesligaspieltag 2. Gönnen wir Sandro Wagner einen kleinen Shoutout für das 2:3 oder lassen wir das einfach untergehen?
Ich bin mir unsicher, weil einerseits finde ich ihn eigentlich ganz lustig, aber er inszeniert sich so krass selber, seit er da ist. Und deswegen hat sich so mein Gönnen immer mehr zurückgezogen. Weißt du, was ich meine? Also ich habe so gestartet mit, oh, coole Aufgabe, ich hoffe, das klappt für ihn. Und dann so, nee, nein,
nerv nicht,
wirklich nicht.
Ja. PK ist jetzt schon anstrengend, kann ich nicht mehr sehen, die Clips. Verstehe, ja. Ich sehe es auch ein bisschen, das Abgekulte geht mir auch ein bisschen zu weit. Ich glaube aber, dass sich das noch ein bisschen legen wird über die Saison hinweg. Weil also ein Verein wie der FC Augsburg kann niemals so lange relevant sein. Es ist einfach begrenzt. Egal, wen die da hinsetzen, es reicht nicht für dauerhafte Relevanz in meinen Augen.
Ey, manchmal habe ich das Gefühl, wir berichten hier wirklich so aus so einem privilegierten Elfenbeinturm aus so
Fußball. Wir sitzen
Fußball
in so einer Nordbubble.
Ja, erstmal unsere Nordbubble und dann, wir haben das schon oft genug gesagt, jetzt mal Leistung vorne weglassen, gerade wenn wir gleich das Derby besprechen. Aber so dieses Standing, was unsere beiden Vereine im deutschen Fußball haben, das ist halt auch einfach heftig und krass privilegiert. Und auch die Fanszene, die wir jeweils mitbringen und dann. Also ich glaube, wenn uns jemand anderes hört, der so Fan von beispielsweise Augsburg ist, ja, ich glaube, da könnten wir unsympathisch wegkommen.
Ja, sorry, Bro. Ich glaube, ein paar Fans, die sich mehr irgendwie mit uns gemein machen können, sind die Kölner. Und ich finde, die haben auch einen Shoutout verdient. Ein 4:1 gegen Freiburg, auch wenn die Freiburger schon ein bisschen haben durchblicken lassen an Spieltag 1, dass sie nicht so ganz in Topform sind, leider. Die haben ja gegen Augsburg verloren mit 1:3 am ersten Spieltag. würde ich sagen, kann man das 4-1 von Köln schon hochhängen, oder?
Ja, definitiv. Ich meinte ja, ich glaube an die Vorbereitung. Leider glaube ich auch daran, dass Kwasniewski fit ist.
Der wird mir auch schon zu sehr abgekultet, wo ja, wir bei Trainern sind.
Absolut, definitiv. Allein die Nummer in dem Trikot, ne? Ich hätte kotzen können. So, wow, ja. Wie heftig, er hat ein Trikot angezogen. Er ist heftig.
Das dürfen Trainer eigentlich nicht. Wusstest du das nicht?
Oh, er hat das Gesetz gebrochen für seinen Verein. Er hat bestimmt auch schon immer in Kölner Bettwäsche geschlafen als Kind.
Puh, jetzt geht's los. Okay, meinst du, Niko Kovac hat schon immer in BVB-Bettwäsche geschlafen? Serhou Guirassy bestimmt.
Bestimmt, absolut, klar. Wie soll er das sonst gemacht haben dort?
Der macht mir ein bisschen Sorge, was mein Torschützen-Take angeht. Da habe ich bei Kicktipp den FC Bayern eingetragen, weil ich mir dachte, Kane macht's schon irgendwie. Aber der Guirassy spielt ganz schön stark auf die ersten Spieltage.
Ich habe auch auf die Bayern gesetzt, aber eigentlich hätte man es vorhersehen können, ne? Also, dass Guirassy das dort macht, weil das, was der Dortmunder Kader jetzt gerade sonst hergibt offensiv, das ist schon sehr auf ihn zugeschnitten. Waren wir blind, ne? Haben wir beide nicht gesehen?
Haben wir nicht. Du über Offensive sprichst, sprechen wir noch darüber, wie Woltemade die Bayern hat abblitzen lassen?
Boah, ey, ich glaube, Eberl ist heartbroken.
Oder war Stuttgart?
So.
Wer ist alles heartbroken? Also die Stuttgarter sind heartbroken, weil ihr gesetzter Stürmer weg ist. Aber ich glaube, das Pflaster von, wie viel waren es, 90 Millionen, klebt ganz gut auf der Wunde. Der FC Bayern hat sich schon ein bisschen öffentlich auch blamiert, oder?
Mit dem Poker. 100%. Ich glaube, Eberl ist absolut heartbroken. Guckt. Ich glaube, der sitzt gerade zu Hause und isst aus so einem großen Eisbecher und guckt irgendwelche Liebesfilme und weint dabei. Also da
und
der
vorher,
sich nicht
vorher
so
musste
schnell.
Er kurz bei Uli am Tegernsee antanzen für eine Standpauke wahrscheinlich. Ja gut. Wieder ein guter deutscher Stürmer und ein Veteraner an die Premier League verloren gegangen. Grüße an Niklas Füllkrug.
Ja, also ich nehme an, Woltemade hatte da bestimmt nur seine spielerische Karriere im Kopf und das Geld hat bestimmt gar keine Rolle gespielt.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ganz selbstlos.
Das Bitterste daran ist, glaube ich, dass Duxch ja auch Richtung England abgewandert, aber in die Championship, dass dieser Transfer Werder weniger einbringt als die Weiterverkaufsbeteiligung bei Woltemade.
Oh, holy shit. Ja gut, das Vertragspoker ist heftig. Ich kann nur sagen, wir haben wenigstens jetzt ein bisschen dazu beigetragen, ein paar Spieler aus der Premier League hierher zu holen. Nämlich 3 an der Zahl. So.
Tell me more. Der HSV hat nochmal zugeschlagen am Deadline Day. Und damit sprechen wir ein bisschen über den nördlicheren der beiden Nordclubs und auch über das Stadtderby. Da freue ich mich besonders drauf. Und im Anschluss geht es dann um Werders Transfers und das Spiel gegen Bayern Leverkusen, das sich angefühlt hat wie ein Sieg.
Na, das glaube ich. Ich zögere das Stadtderby noch ein kleines bisschen heraus, denn danach war auf jeden Fall ein bisschen Bedarf im Kader zu erkennen. Und am Deadline, der hat sich tatsächlich noch was getan. Kurz vorher war schon klar, dass Vuskovic kommen wird, Luka Vuskovic, über den wir ja schon gesprochen haben. Und der auch.
Mein Take wird warm.
Dein Take war für die Positivüberraschung des Spielers der Saison. Hoffentlich bewahrheitet sich das. Der Innenverteidiger ist als Laie von Tottenham zu uns gekommen. Über den hatten wir schon geredet. Aber wir haben auch noch bei Arsenal ein bisschen was geholt. Und das ist so wild, so etwas zu sagen mittlerweile, aber wir haben einmal Lokonga verpflichtet fürs zentrale Mittelfeld und einmal als Laie Vieira von Arsenal auch fürs offensive Mittelfeld und beides hat man leider im Derby gemerkt, ist wirklich gebraucht, dringend.
Da scheint es eine Hotline zu geben zwischen Arsenal und dem HSV aktuell.
Ja, also ich weiß auch nicht, wer da gegönnt hat, wer da irgendwelche Beziehungen hergestellt hat, aber danke dir, weil das gibt mir wieder so ein bisschen Hoffnung. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass wir den Deadline-Day und Pokalauslosung und so abgewartet haben für unsere Folge, weil wenn wir unmittelbar nach dem Derby aufgenommen hätten, dann hätte ich hier schon den Direktabstieg oder so gecallt. Also da war ich sowas von negativ behaftet.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Es muss im Stadion auch wirklich niederschmetternd gewesen sein, das live mitzuerleben. Das heißt, ich möchte, dass du dich jetzt nochmal in diese Emotionen hineinversetzt, denn wir sprechen nochmal ausführlich über das Stadtderby.
Ja, ich channel es nur für dich, Lena.
Okay.
Absolut. Wer davon nicht genug kriegen kann und noch mehr von mir hören möchte und von mir nicht genug kriegen kann, was übrigens eine komplett valide, weit verbreitete Reaktion ist auf mich, der darf sehr gerne sich meine beiden Gastauftritte bei Millerntone anhören. Da habe ich einmal vor dem Spiel und nach dem Spiel über das Stadtderby gesprochen mit der lieben Jutta. Deswegen hört dort gerne rein. Wir verlinken euch die beiden Folgen natürlich hier auch in der Folgenbeschreibung. Da ging es auch noch mal ein bisschen mehr ums Drumherum und um die Rivalität. Waren zwei ganz coole Gespräche. Kann ich sehr empfehlen.
Ja, hört rein. Ich habe es auch schon getan. Auch wenn ich mit Marie sonst viel spreche, da geht es noch mal ein bisschen intensiver um das Stadtderby.
Genau, da bin ich auch ein bisschen glimpflich davon gekommen, weil wir, wie gesagt, nicht so viel über Spielerische geredet haben, aber umso mehr Chance, sich für mich hier aufzuregen. Es hat nämlich schon bei der Startaufstellung angefangen, wo ich mir einfach nur dachte, wo Dompe? Und was zur Hölle hat Robert Glatzel Merlin Polzin angetan? Was ist passiert zwischen diesen beiden Menschen, dass er gar nicht mehr aktuell ist und gar nicht mehr vorkommt als Option? Ich weiß es
Ich
nicht, ich kann
dachte,
es mir
der
nicht
ist noch
erklären.
nicht bei 100%, oder habe ich das falsch aufgefasst?
Wie gefühlt der halbe Kader muss ja so sein. So, weil menschlich war da ja nichts, glaube ich nicht. Und er war nicht 100% fit, Dompe und Paulsen offensichtlich auch nicht, weswegen sie nicht gestartet sind.
Das
Und
fand ich das Wildeste, da will ich kurz einhaken,
ja.
weil Paulsen ist doch Kapitän, right?
Ja,
Das finde ich
absolut.
so wild. Erstmal einen Neuzugang zum Kapitän zu machen, das haben wir schon letzte Woche besprochen.
Ja.
Und ihn dann nicht mal in die Startelf zu setzen, das irgendwie so verschwendet.
Ja, es ergibt irgendwie vorne und hinten keinen Sinn. Ich war überhaupt nicht zufrieden. Dann auch, dass wir wieder diesen Quatsch mit der Dreierkette gemacht haben. Lena, ich kann nicht mehr. Ist mir egal, wie oft mir irgendwer erklärt, das ist eigentlich eine Fünferkette. Nein, so wie wir gespielt haben, nicht. So wie wir gespielt haben, war es eine Einerkette. So, das war gar.
Zwischenzeitlich null.
Ja, so wie wir gespielt haben, war offen. Weil hier ist der rote Teppich, liebe
Keiner zu
Pauli-Stürmer,
Hause.
kommt. So, ja, ehrlich. Das. Nee, ich war von Anfang an nicht zufrieden, gar nicht. Und was richtig peinlich war, ich habe auch ein ganz kleiner Spoiler für die Folgen bei Millerton. Ich wurde bei der vor dem Spielfolge gefragt, wer denn gefährlich werden könnte. Und ich so richtig beflügelt davon, wer beim Gladbach-Spiel gut war, habe
Nein.
Torunariga gesagt. Und
Nein.
Torunariga war einfach, sorry, wirklich, der Junge
Wirklich
kriegt so viel Hater.
reingeschissen.
Aber er war wirklich, ja, rein, er war halt der locker schlechteste Spieler auf diesem
Ja,
Spielfeld.
du kannst
So.
es nicht nett umschreiben. Meine Stichpunkte zum Stadtderby waren das Ergebnis, die Frage danach, wie es im Stadion war, und der dritte Punkt, Turunariga ganz schwach.
Ja, er war halt wirklich richtig, richtig schlecht. Und ich möchte nochmal hervorheben, er war mit Abstand einer der besten Spieler gegen Gladbach. Und dass ein schlechtes Spiel passieren kann, aber das war schon echt bezeichnend. Also da weiß ich nicht, er und auch besonders er in Kombi mit El Fadli daneben waren einfach ein riesiges Loch in der nicht vorhandenen Mauer, die eigentlich hätte stehen müssen. Und das war Einladung pur und das hast du eigentlich auch von Anfang an gemerkt und damit können wir vielleicht auch ein bisschen ins Spiel reingehen. Ich fand gerade in der Anfangsphase, so die ersten 15 Minuten ungefähr, ist schon unser absolutes Problem durchgekommen, nämlich dass wir zu 100% die ganze Zeit versucht haben, auf Ballbesitz zu gehen, auf Krampf, und dabei sich niemand auch nur im entferntesten so etwas wie ein, ich benutze jetzt ein Wort, was wahrscheinlich Fremdwort für unsere Spieler ist, Abschluss zu trauen, weil das war nicht vorhanden. Man hat lieber versucht, nochmal das fünfte Dreieck durchzuspielen, die fünfte Raute, irgendwie nochmal den Ball nach hinten zu bekommen, auf Krampf das zu behalten, statt dass einer mal sich traut, drauf zu bratzen. Und
Ich glaube, der einzige Abschluss war in der vierten Minute dieser Kopfball von Königsdörfer, right?
Ja, eben. Es gab eine kleine Szene.
Der war auch mehr
Szene.
Zufall als alles andere.
Exakt. Und vorne sind die einfach, muss man so sagen, verhungert, weil sie sich nicht getraut haben. Es gab Szenen in diesem Spiel, also da habe ich wirklich mit den Ohren geschlackert, wo man sich durchkombiniert bis vorne. So alles super, alles richtig gut. Und statt, dass einer sich mal traut, ist doch egal, ob der reingeht. Einfach nur, dass man es mal probiert. Vielleicht klappt es. So, wird sich wieder zurückkombiniert bis zu Heuer Fernandes. Der hatte so viele Ballkontakte. Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich sag, der war eine bessere Anspielstation defensiv als Torunariga. Ja!
Uff.
Wirklich.
Das ist schon belastend. Ich habe eine Frage, die nicht viel damit zu tun hat. Aber ich rätsel seit Jahren. Und ich kläre das jetzt hier live on air. Vielleicht bringt es den Leuten da draußen ja auch was. Die Formulierung mit den Ohren schlackern. Ist das was Positives oder was Negatives? Weil das wird in jedem Kontext ständig verwendet und ich weiß nie, was das bedeuten soll.
Oh, gute Frage. Ich kenne es nur, als man war irgendwie empört, also oder überrascht. So,
okay,
weißt du?
Ich habe das auch schon mal in einem Kontext gehört, wo ich dachte, das heißt so, keine Ahnung, dann gab es mein Lieblingsessen, da habe ich erstmal mit den Ohren geschlackert vor Freude oder so. Also ich
check
nicht, was
einfach,
das bedeutet.
Ich glaube einfach Überraschung, um ehrlich zu sein. Aber ich benutze es fairerweise persönlich immer eher im negativen Sinn. Also,
okay, hätten wir das auch geklärt. Zurück zu Torunariga.
Ja, das ist jetzt auch universell richtig, ne? Ich benutze das so und jetzt machen sie... Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Ja, Torunariga, ey, Bruder, du tust mir leid für den ganzen Hate, den du abbekommst. Und ja, ein Capaldo hätt's genauso verdient und Fadli auch und auch ein Guchulaischwili, der mega toll einfach die Rote kassiert hat. Aber, Bro, du warst halt schon richtig Arsch. Wirklich, ich hoffe, du kannst drauf aufbauen und es wird besser, aber... Das, was dort im
Diese
Spiel gezeigt
wurde. Diese persönliche
Ansprache.
Ja, der
weil
Trainer
er,
spricht mit dir.
Ja, ich spreche zu dir. Nee, oh, das war gar nichts. Und dann in der 19. Minute geht Pauli ja auch in Führung. Und leider muss man sagen, auch wenn davor noch die beste Phase von uns in diesem Spiel war, meiner Meinung nach, es war nicht mal unverdient. So absolut gar nicht. So, dass wir haben hinten aufgemacht. Die sind durchmarschiert, es war eine Einladung sondergleichen und auch danach war eigentlich kaum Land zu sehen. Also Pauli war die ganze Zeit mehr am 2-0 beziehungsweise später auch am 3-0 dran, als wie an einem Anschlusstreffer oder einem Ausgleich.
Also ich würde sogar sagen, St. Pauli hat das Spiel über nicht einmal irgendwie das nicht im Griff gehabt, in meinen Augen. Ich würde schon sagen, dass es ein paar Phasen gab, die ein Kipppunkt hätten werden können, weil auch Schiedsrichterentscheidungen geschehen sind in diesem Spiel, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Da werden wir in der zweiten Halbzeit dann hauptsächlich drauf zu sprechen kommen, denke ich. Schwierig. Ich habe es ja am TV gesehen, du warst ja im Stadion. Das heißt, der Blick, den man am TV hat, ist ja nochmal ein geweiteterer, würde ich sagen, weil du im Stadion das ja gar nicht alles so richtig unter einen Hut kriegst. Ich meine in dem Fall Familienblock, right?
Ja, diesmal komische
Also ein bisschen mehr Übersicht als in der Kurve.
Auf jeden Fall, war okay. Aber auch, also will ich nicht nochmal machen.
Der Eindruck aus dem Stadion täuscht immer ein bisschen.
Safe. Ich meine... Es war halt ein bisschen schwierig. Halbzeit ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil ich dachte, wenn jetzt richtig reagiert werden würde, dass sich vielleicht noch etwas tun würde. Nur, dass man dann mit der gleichen Elf wieder rausgegangen ist, die so ein absolut...
Wo Dompe?
Ja, wirklich! Wo Dompe? Dompe nämlich 10 Minuten später, nachdem einem das Tor wegen Abseits leider zu Recht weggenommen wurde, so, dann... Einfach Dompe halt rein, völlig richtige Entscheidung, Paulsen auch, weil Sahiti und auch Rössing Lillisi total überfordert waren vorne. Weiß ich auch nicht, wer sich dachte, dass es richtig klug, da einem 18-Jährigen in einem Derby, einem Neuzugang da irgendwie fast 60 Minuten zu geben. Es muss ja das Verletzungsargument sein. Also Dompe und Paulsen dürfen ja so wenig fit gewesen sein zu dem Zeitpunkt, dass das frühestmögliche war, weil anders kann ich es nicht nachvollziehen, warum man die erst so spät bringt.
Anders hat Polzin noch keine Argumentationsgrundlage für mich. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist eine Frage längst überfällig, die wir in der Saisonprognose vielleicht auch schon mal hätten besprechen können. Aber da weder der HSV noch Werder da Platz gefunden hat bei uns beiden, waren ja beide Vereine nicht so wirklich Thema. Aber jetzt die Frage, Glaubst du, Polzin beendet diese Saison?
Boah.
Ja oder nein? Du musst mir nicht sagen, wann oder warum, ja oder nein?
Nein. Und ich hoffe, dass er es tut. Ich hoffe es wirklich, aber ich glaube es nicht.
So, ich kann es mir halt auch nicht vorstellen.
Ja, dafür sind wir halt nicht der Verein, der zumindest aus vergangenen Trainerumgängen nicht.
Ja, und sobald der Klassenerhalt brutal gefährdet ist und es dunkel aussieht, wird die Reißleine gezogen. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
Ja, und ich wünschte halt, es wäre anders. Ich wünschte, wir wären so der Verein, der dann eher das Vertrauen in ihn setzt und ihn arbeiten lässt. Aber für mich sieht es jetzt schon so ein bisschen danach aus, dass er auf Teufel komm raus sein System durchdrücken möchte. Und vielleicht passen die Neuzugänge da perfekt rein. Wie gesagt, die decken ein paar Lücken ab und dürften noch mal eine deutlich andere Spielklasse mitbringen und das klappt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn die aus welchen Gründen auch immer nicht ins System passen oder nicht zünden, dann versucht er da auf Krampf das weiter durchzudrücken und dann ist irgendwann Schicht im Schacht.
Ich würde sogar sagen, schon vor Ende der Hinrunde. Also klar, mit den Transfers hast du eine neue Entwicklungsstufe, die nochmal Zeit braucht und die hat auch verdient, Zeit zu bekommen, um das auszuprobieren, aber Polzin hält ja so doll an dieser Dreierketten-Idee fest, die er sich ja in den Kopf gesetzt hat. Ich weiß nicht, wie lange das dann gut geht.
Ja, bleibt fraglich, muss man sehen. Lange im Spiel ist für uns dann auch weiter nichts mehr gut gegangen. Wie gesagt, kurz nach der Halbzeit gab es noch mal Hoffnung durch diesen Abseitstreffer. Und ich dachte, okay, jetzt kommt vielleicht endlich von unserer Seite aus mal Feuer rein, weil sie sehen, es geht ja. Auch wenn das aberkannt wurde,
gewesen,
egal.
Wo das kippen kann.
Exakt so um die 50. Minute rum. So, aber das ist halt jetzt auch mein größter Kritikpunkt. Bei allem, was spielerisch schief lief, nimm den Torunariga, nimm die falschen Einwürfe, nimm diesen komplett schlecht geschossenen Freistoß von Muheim in die Mauer, der sich dann zu einem Konter entwickelt hat. So, nimm das alles mit rein. Am Ende des Tages musst du kämpfen und musst du zeigen, auch wenn du spielerisch gerade nicht drauf bist, möchtest du diesen Sieg. Auch wenn du ihn nicht bekommst, du willst ihn. Und diese Körpersprache war nicht vorhanden. Ich hätte dir ab der 70. oder so sagen können, okay, das wird nichts, so weil die Spieler wollen nicht und weil sie zeigen es nicht. Und das ist das, was mir wirklich das Herz gebrochen hat. Weil ich glaube, da gehst du mit, man kann Spiele verlieren und man kann auch gerade mal ein Derby verlieren und so weiter. Aber wenn du das Gefühl hast, mein Team hat nicht das gegeben, was sie eigentlich können und sie haben vor allem nicht gekämpft und es hat teilweise nach keinen Bock mehr gewirkt auf dem Platz, das ist das, was einen wirklich kaputt macht als Fußballfan.
Ja, das checke ich auf jeden Fall. Ich würde die Reißleine schon früher ziehen. Also mit dem 2-0 in der 60. hatte ich das Gefühl, der Stecker ist komplett raus beim HSV. Und auch in den 10 Minuten vorher war der Kampf ja nicht genug, wie du gesagt hast. Und ich finde, das kann manchmal auch gerettet werden, wenn du nur so ein, zwei Spieler auf dem Platz stehen hast, die Zeichen setzen durch irgendwie zwei Kämpfe, die wichtig sind, nochmal einen Meter gehen, nur für einen wirklich nicht so wichtigen Einwurf. Das ist ja irgendwie eine Moral, die damit gezeigt werden soll. Das hat ja jetzt fürs Spiel nicht den riesigen Mehrwert, aber ist halt vor allem mental wichtig. Und das zum Beispiel bei Werder ist es auch oft so, dass so ein Bittenkurt das im Alleingang nochmal machen kann und das nimmt dann alle nochmal so mit, habe ich das Gefühl. Dann übersiehst du, dass zum Beispiel letzte Saison so ein Duck schon wieder abwinkt und die Schultern hängen lässt, weil der Rest von Bittenkurt mitgezogen wird oder so. Und beim HSV habe ich das sehr vermisst. Nicht, dass es mir wichtig gewesen wäre, persönlich. Aber du weißt, wie ich meine, es war nicht zu sehen auf dem Feld.
Ja, auch keiner, der sich wirklich als Führungsspieler hat hervortun können. Ich meine, erwartbar bei dem Riesenumbruch, den wir gemacht haben. Aber trotzdem, vielleicht von einem Muheim oder so, hätte ich mir schon gewünscht, dass da etwas geschieht. Und das war das einzige Mal, gar nicht mal spielerisch, auch wenn man mir das jetzt vielleicht nicht glauben darf, das einzige Mal, wo ich irgendwie einen Selke vermisst habe, einfach weil er wusste, wie man die Leute mitreißt.
Weil er halt laut ist.
Ja.
Ich hätte auch einen Schonlau gesehen, der halt, egal ob auf dem Rasen oder von der Bank, ja ein absoluter Führungsspieler dieses Teams war. Das hat man ja auch in der Doku, die wir uns angeguckt haben, noch mal mehr gesehen, welche Bedeutung der auch für die Kabine hatte. Und ich habe das Gefühl, das Sprachrohr fehlt gerade so ein bisschen.
Ja, das Sprachrohr. Und ich hatte das Gefühl, dass die Ansätze, die dieses Team eigentlich zeigen möchte, so, dass die zu sehen waren, dass man, wenn es der Gegner erlaubt, auf Ballbesitz geht ursprünglich, dass man sehr auf Zusammenspiel und auf bestimmte Dreiecke, die sich bilden, setzt und dass man auch so dann diese Kombis hat, wie die in Gladbach funktioniert haben, wie Rembeck, Sahiti, so dass die Grundidee, die ist da, aber es klappt halt vorne und hinten gar nicht und niemand tut sich als Führungsspieler hervor. Und das ist halt schwierig, das hat Pauli leider sehr, sehr gut genutzt und ich lehne mich aus dem Fenster. Ich glaube, so wie wir aufgetreten sind, hätte das so gut wie jeder in dieser Liga genutzt. Also das war einfach desaströs auf unserer Seite. Pauli hat verdient gewonnen. Ja.
Es gibt noch zwei Szenen, über die ich gerne sprechen würde. Es wäre zum einen das aberkannte Tor von St. Pauli mit dem Foul. Ich glaube, da musst du transparent genug sein und mitgehen, dass das nicht hätte abgepfiffen werden dürfen.
Ja, das habe ich auch schon im Millanton mit Jutta besprochen. Das hätte zählen müssen. Ja.
Ja. Und dann die gelb-rote Karte für Goscholeishvili?
Ja, Goscholeishvili. Ja.
Goscho, okay. Ja, wir üben noch. Die Saison ist noch jung. War die erste gelbe wegen Meckerns?
Die oder für war, Foul? Die war relativ früh, ne?
26. Spielminute war das schon.
26. Ja, die war wegen Meckern, weil er sich aufregt. Das,
wenn das dann am Ende in Gelb-Rot resultiert, ist es halt maximal dumm. Ähnlichen Fall besprechen wir danach auch noch bei Niklas Stark.
Ja, definitiv. Ich fand sowieso, also ich war insgesamt nicht mit Dingerts Leistung zufrieden. Gar nicht mal nur wegen des aberkannten Tores oder weil ich der Meinung bin, dass es auch auf Paulis Seite hätte einen Gelb-Rot geben müssen, sondern weil insgesamt, ich fand, es war gar keine Linie zu erkennen. Er hat teilweise, das kam im Stadion ganz gut rüber, richtig krass lautstark mit den Spielern gemeckert. So nach dem Motto, okay, ich verwarne dich, ich will dir gar keine Karte geben, so reiß dich mal zusammen. Und dann bei der nächsten Ecke kriegt aber der Nächstbeste sofort ein. Und das war beidseitig. Also es war irgendwie kaum zu erkennen, wo lässt er so Derby-Härte walten und wo bestraft er direkt. Und das finde ich komisch, weil dann entscheide ich für eins von beiden. So, es gab eh keinen Spielfluss. Es war eh ein komplettes Rumgestochere und ich glaube, für den neutralen Fan absolut furchtbar mit anzusehen.
Ja, furchtbar würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, für einen Außenstehenden hätte mir für ein bisschen Stadtderby-Spektakel die Rudelbildung noch gefehlt. Ich war allein schon schockiert, dass er in der 7. Spielminute ja schon die erste gelbe gegeben hat. Und das fand ich äußerst früh für ein Derby. Das heißt, wenn du sehr früh mit der ersten gelben Karte anfängst, dann ist die Konsequenz ja, dass du für alles, was ein ähnliches Vergehen ist, auch gelb gibst, weißt du? Damit eine Linie dabei entsteht. Dass er die Linie dann nicht durchzieht, das habe ich ja nicht gewusst, dass da so wenig Rückgrat vorhanden ist, um da irgendwie geradeaus zu marschieren. Aber ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, und das ist dann vielleicht die Differenz zwischen deiner Brille und meiner Brille, dass der Schiri schon einen Schein auf den HSV hatte, aber Videoassistent Osmas, der hatte einen auf St. Pauli.
Ja, Osmas.
Der hat euch
wirklich
ja das Tor dann weggenommen.
Ja, Osmas ist kacke. Kein Bock auf ihn. Nee, weißt du, ich glaube, als Fazit hiervon, weil ich glaube, das Spielerische haben wir ganz gut abgedeckt jetzt, kann ich sagen, ich hasse es zu sitzen im Stadion, ey. Es nervt, weil ich habe das Gefühl, gerade bei solchen Spielen, wo man eigentlich schon gefühlt Mitte des Spiels den Kopf hängen lassen möchte, weil die Spieler einem so gar nichts mehr geben, da ist es dann die Tribüne oder die Kurve, die einem das wiederum gibt. So, wo man halt noch von links und rechts so diesen Kampfgeist spürt und das habe ich ultra vermisst, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt auf der Nord gewesen wäre, so, das hat sich diesmal familiär nicht ergeben und so, auch alles gut, aber dann hätte ich dieses Spiel nochmal anders erlebt und das fand ich sehr, sehr schade.
Ja, ich frage mich, wie das für Leute ist, die regelmäßig auf dem Sitzer sind, wie viel anders die Spiele wahrnehmen als wir in der Kurve.
Ganz, das müssen auch die sein und ich hasse es, dass das Stadtderby oder auch unser Nordderby jedes Mal so viele Eventis anzieht. Das sind dann auch die, die irgendwie in der 75. abhauen bei so einem Spiel, wo ich mir denke, du hast diesen Platz im Stadion so gar nicht verdient. Wirklich, du bist alles, was falsch läuft in diesem Sport. Personifiziert.
Es gab leider ein paar, die man sehen konnte auf der Tribüne, die schon einen Abgang gemacht haben, relativ frühzeitig.
Ja, ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. So, dann bleib vom Fernseher, Mach den aus, wenn du keinen Bock mehr hast, aber nimm nicht jemand anderem die Karte weg, der tatsächlich Stimmung gemacht hätte oder bis zum Schluss bei seinem Verein bleibt.
Gut. Wir blicken nach vorne. Es ist eine Länderspielpause, die uns bevorsteht. Das heißt, Polzin hat nochmal Zeit, inklusive Neuzugänge vom Deadline Day, diese Mannschaft nochmal einzuschwören auf einen gewissen Zahnarztbesuch.
Ja, ich habe keinen Bock. Ich will nicht nach vorne blicken. Nee.
Wir müssen. Denn in der Länderspielpause steht auch eine Podcast-Pause an. Das heißt, du musst heute schon das Bayern-Spiel tippen.
Boah, ich glaube, ich brauche euch nicht erklären, dass jeder, der irgendwie logisch denken kann...
Komm, hau deinen Deludo-Take raus. Wir wissen doch alle, was jetzt kommt.
...dann nicht auf uns tippt. Aber ich kann nicht logisch denken. Und deshalb will ich komplett über die Stränge schlagen. Ist mir egal, die anderen tippen zweistellig gegen uns. Ich sag, wir gewinnen 10-0. So, 10-0 in München, Ende Gelände. Nee, ich will einen realistischen
Tipp, Marie. Das ist Quatsch. Komm.
Nee, ich will jetzt auch in Kicktipp so tippen.
Wenn du es in Kicktipp nicht so einträgst, wirklich, dann gibt's Schelte nach der Länderspielpause.
Ich trag's, guck das nach, 1-1. Ich werde das genau so tippen.
Okay, wild. Gut, Marie weigert sich zuzugeben, dass das schwierig wird. Ich würde sogar sagen, es wird nicht nur schwierig, das wird der grausamste Zahnarztbesuch, den man sich so vorstellen kann. Ich tippe ein 1-5.
Das ist nett. Das ist nett eigentlich noch. Ich dachte, du gehst richtig hoch.
Ja, 5-1 muss ich ja sagen. Bayern spielt ja zu Hause, right?
Ja, aber gut. Ich glaube, es hat jeder verstanden.
Ja, ich glaube schon. Mein Tipp deutlich realistischer als deiner. Ich nehme die Punkte gerne mit und ich nehme dich und alle anderen jetzt auch mit in Richtung Werder Deadline Day, denn bei uns ist einiges passiert.
Ja, ihr wart ja vorher noch nicht ansatzweise fertig.
Nee, schon in der Woche vorm Deadline Day ist einiges passiert, was wir hier noch aufarbeiten müssen. Yukinari Sugawara kam zum Beispiel. Der könnte euch bekannt sein, entweder aus der Eredivisie, da hat er 35 Spiele gemacht, er hat 30 Premier League Spiele schon absolviert in seiner Karriere und übrigens 15 Länderspiele für Japan. Also relativ gutes Konto der Mann. Und alles, was ich so gesehen habe, auch an Highlights, hat mich schon angesprochen, stand jetzt auch direkt am Wochenende in der Startelf gegen Leverkusen auf Rechtsaußen und hat ein echt gutes Spiel gemacht. Ich war richtig, richtig happy damit, dass der erste Neuzugang. Und dann haben wir ja noch Isaac Schmidt geliehen und auch der durfte direkt mal ran. Und wurde in dem Spiel gegen Leverkusen, ja, wir sind immer noch bei Leverkusen, eingewechselt und hat sich da auch ganz gut hervorgetan. Da sprechen wir dann gleich noch drüber. Und dann der Deadline-Day-Transfer.
Ja, ich aber davor ganz kurz, warte, davor ganz kurz. Ich finde, die Bundesliga kann sich mal was bei uns abschneiden. Wir haben nämlich ordentlich England weggenommen und nicht gefüttert. So, also ihr auch beides, sowohl Sugawara und Schmidt, beide auch aus England gekommen.
Mhm. Yes, da haben wir uns dann mal bedient, auch wenn es nur eine Laie ist. Ja, am Deadline Day gab es dann noch den heiß ersehnten Stürmer, den es ja dringend gebraucht hat. Ich hätte nicht damit gerechnet. Die Gerüchte wurden ja auch erst so 1-2 Tage vorher irgendwie laut. Und da dachte ich auch noch, ja, nee, glaube ich nicht, dass das passiert. Die zaubern wieder irgendeinen Dan oder so aus dem Hut oder irgendwen, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Aber es ist tatsächlich Boniface geworden. Am Deadline Day. Ich habe mich dann gefragt, wie das mit dem Medizincheck gelaufen ist. Via Zoom oder so. angeblich hat er den in Leverkusen gemacht. In Mailand ist er ja durchgefallen. Aber scheinbar hat Fritz da jetzt nicht nochmal das Bedürfnis gehabt, nachzufragen, warum er denn da durchgefallen ist, was ich ein bisschen schwierig finde. Sagen wir so, wenn der eine ganze Saison lang fit bleibt, dann könnte das krass werden. Ich bin jetzt so persönlich, ist er mir jetzt nicht ganz so sympathisch. Aber du kennst die Regel, wenn er im ersten Spiel ein Tor macht, dann liebe ich ihn.
Ja, wenn er delivered, war es das. Und
es
ich
ist
mein,
so einfach.
Er ist ja auch der lang ersehnte Neuner endlich. Oder zumindest hatte das Potenzial, das zu sein bei euch.
Ja, wenn er fit bleibt. Der Bro hat übrigens auf ganz entspannt erstmal COD auf Twitch gestreamt am Deadline Day, während der ganze Nummer da ablief.
Oh, sehr, sehr sympathisch so.
Dachte ich mir, gut. Wenn wir uns den Kader jetzt aber insgesamt angucken, dann finde ich, fällt auf, dass man sich größtenteils durch Laien jetzt in die Saison gerettet hat. die Probleme sind so ein bisschen in die Zukunft verschoben, statt dass man sie so richtig gelöst hat. Und damit, dass man auch so spät agiert hat auf dem Transfermarkt, hat man meiner Meinung nach echt billigend in Kauf genommen, dass dieses Pokal-Aus so stattfindet. Denn die Mannschaft war ja noch gar nicht auf einem Nenner. Und so spät am Transfermarkt zu agieren, immer nur zu begründen mit, ja, wir warten, dass ein paar bestimmte Dominosteine fallen, so, weiß ich nicht. Das immer abwarten, auch ein bisschen Kacke. Mach doch einfach mal. So, bemühe dich doch mal. Also, zeig doch bei einem Spieler mal Interesse, bevor irgendwer da ist.
Ja, gefühlt, ich weiß, alle scouten für sich und da laufen ganz viele Maschinen im Hintergrund und Zahnräder, die ineinander greifen, aber es wirkt manchmal so ein bisschen mit, ach, die wollen den, so wie bei Geschwistern, weißt du, ach, der will das, ja, ich will das jetzt auch. Mal. So, ja.
Genau dieser Mechanismus. Und der funktioniert halt nicht immer und diese abwartende Haltung, die stört mich ein bisschen, aber wer bin ich zu judgen? So viele Insights haben wir jetzt nun auch nicht zu der Thematik. Deshalb schauen wir lieber auf das Spiel gegen Leverkusen.
Boah, ich muss sagen, ganz kurz vorweg, ich habe es nicht gesehen. Ich hatte nur den Live-Ticker an und hatte drauf geguckt, als es noch nicht so gut für euch aussah. Und dann gen Ende. Und das, da wusste ich, okay, die Aufnahme wird für mich überhaupt nicht geil.
Naja, das liegt ja auch daran, dass dein Team nicht geliefert hat. Bevor wir zu der Aufholjagd kommen, die ich im Stadion erlebt habe, habe ich ein paar andere Punkte mitgebracht. Erstmal war es das erste Heimspiel wieder diese Saison, was ich dann im Stadion erleben durfte. Das war schon mal auf jeden Fall geil. Die Choreo war sehr, sehr geil. Die müssen wir eigentlich auch noch mit nennen, neben BVB, Stuttgart und allen anderen an diesem Wochenende.
Und uns, und, ja.
Ja, okay, eure war auch ganz okay. Nehmen wir so mit. Okay. Es gab aber noch ein Banner, was ich viel wichtiger fand als die Choreo. Und das war eins, was Bezug genommen hat auf die ganzen Themen rund um Mbangula und seine, ja, nennen wir es mal, sein Engagement bei Ballers in God. Das ist ja so eine Vereinigung, die sich für das Christentum stark macht und viel einfach auch so, ich will es nicht missionieren nennen, weil es das halt faktisch, glaube ich, nicht sein darf, weil es ein Verein ist. Aber basically machen die Dinge in die Richtung. Das heißt, die organisieren auch so Fußballcamps für Kinder und nutzen den Fußball halt einfach als Vehikel, um den Glauben so ein bisschen zu verbreiten. Und dahingehend gab es dann ein Banner von Infamous Youth bei uns in der Kurve mit dem Schriftzug Ultras from Hell statt Ballers in God, Fundamentalismus raus aus dem Stadion. Und dem kann ich mich nur anschließen.
Absolut. Ich glaube, wer uns länger hört, kennt unsere Haltung zu diesem Thema und schließe ich mich an.
Ja, da wird bei Werder und vor allem von den Fans schon lange drüber diskutiert, dass man sich da auch irgendwie so ein Statement vom Verein erhofft zu der Thematik. Ich weiß nicht, ob das kommen wird. Ich sehe das eher nicht. Ich glaube, das wird einfach totgeschwiegen, solange der bei uns spielt. Gehen wir zum Spieltag. Es war wirklich perfektes Fußballwetter. Ich stand mit T-Shirt in der Kurve. Das war sehr geil. Und ich habe dir einen Fact mitgebracht über unsere Startelf und unsere Bank, nämlich das Durchschnittsalter. Wenn du raten müsstest, welches Durchschnittsalter hatte die Werder Startelf? Ich kann dir noch mal gerne mitgeben, wer bei uns gespielt hat. Backhaus im Tor, natürlich, seit dem Zetterer-Abgang. Dann Sugawara in der Startelf nach dem Transfer. Niklas Stark und Koulibaly, Nachwuchsspieler in der Innenverteidigung. Agu auf links und dann im Mittelfeld Čović, auch ein Jugendspieler. Senelin, Justin Jinma, Romano Schmid, dann besagter Ballers in God, Mbangula und vorne drin Marco Grüll.
Boah, schwierig. Ich weiß zum Beispiel, dass hier Čović und Koulibaly, die sind, glaube ich, 17 oder 18 erst. Also auch voll jung noch. 23?
23,6 Jahre. Sehr nah dran.
Okay, heftig.
Spannender finde ich, dass unsere Bank und das, obwohl Leonardo Bittencourt auf dieser Bank sitzt, noch jünger war. 22,11 Jahre.
Boah, okay, nicht schlecht. Ja, ihr habt auch wirklich viele aus der Jugend hochgeholt. So muss man sagen.
Es gab ja auch nicht mehr viele Alternativen.
Ja, okay.
Muss man dazu sagen. Gut, gehen wir ein bisschen auf den Verlauf der Partie ein. Wie gesagt, ich war im Stadion, mein Blick ist ein bisschen geprägt davon. Ich habe mir die Highlights zwar noch angeguckt, aber für ein komplettes Real Life hatte ich jetzt irgendwie nicht die Muße. Auch wenn das wirklich sehr geil war, vor allem in der Kurve dieses Spiel zu erleben. Die erste Frechheit war für mich eigentlich die Seitenwahl. Wer selbst halt keine Tradition hat, juckt sich irgendwie auch nicht um so ungeschriebenen Respekt, was so Kurve angeht bei der Heimmannschaft. Das heißt, Leverkusen hat die Seitenwahl gewonnen und erstmal geflippt, was ich schon fies fand. Das heißt, in der zweiten Hälfte die Treffer, die eigentlich relevant waren, die habe ich kaum sehen können auf der anderen Seite des Spielfelds.
Boah, es ist halt wirklich krass, wie sich das dann auch so mit fehlender Tradition immer deckt bei den Vereinen. Ne? Also der Witz schreibt sich selbst.
Absolut. Gut, witzig war es so ungefähr bis zur 5. Minute. Dann hat Schick getroffen. Dann war die Stimmung eher so mittel. Ab der 35. als Tillman trifft, war es dann eher gedämpft. Da mussten wir damit leben. Aber kurz vor der Pause, der anerkannte Elfer, den Schmied verwandelt hat, hat die Stimmung auf jeden Fall wieder gehoben. Und auf 1:2 dran zu sein, hat dann auch dafür gesorgt, dass in der Kurve ordentlich Stimmung gemacht wurde. Nicht, dass das irgendwie in der ersten Halbzeit nicht so gewesen wäre. Aber natürlich trägt es dann in der zweiten Hälfte umso mehr, dass Wer dann nochmal gut aufgespielt hat.
Psychologisch wichtiger Zeitpunkt, so kurz vor der Hälfte.
Psychologisch ist immer ein guter Zeitpunkt für ein Tor.
Es ist auch immer ein guter Zeitpunkt für ein Tor für die eigene Mannschaft, so, aber trotzdem.
Mhm. Zum Thema gelbe Karten wollten wir nochmal zurückkommen, denn für Stark und Lien gab es in Halbzeit 1 welche. Die kamen mir im Stadion beide ein bisschen hart vor, aber waren in den Highlights jetzt nicht nochmal gesondert gefeatured. Vor allem, wenn du bedenkst, dass die gelbe für Stark ja noch richtige Nachwehen hat, denn daraus resultiert dann am Ende gelb-rot. Die bekommt er schon in der 63. Wir sind in der zweiten Halbzeit. Er ermöglicht Schick damit seinen Doppelpack. Der kommt mit einem Jubel vor die Kurve, der ein bisschen provozierend war. Ich habe mir aber sagen lassen, dass er den wohl immer macht, mit dem Finger vor den Lippen. Ich habe aber auch gehört, dass Backhaus scheinbar ein kleiner Trash-Talker sein soll und Schick da ein bisschen zugelabert hat rund um diesen Treffer.
Boah, find ich schwierig. Ich glaube, ich stelle mir das als Stürmer richtig, richtig schwierig vor dann. So, da hätte ich auch keinen Bock und würde den machen.
Tja, selber schuld, hat er sich so ausgesucht mit der Seitenwahl, dass wir das so erleben. Hat auf jeden Fall sein Feedback bekommen von der Ostkurve. Ich habe dann mich eigentlich gefreut, als bei Werder dann gewechselt wurde, direkt im Anschluss. In der 65. kommen Bittencourt und Alvero für Ginmar und Čović. Alvero, glaube ich, dir eher bekannt als Skelly, weil er auch immer so genannt wird. In der 71. dann der nächste Doppelwechsel direkt. Keke Top kommt ins Spiel für Marco Grüll und Mbangula geht runter. Dafür kommt Isaac Schmidt, über den wir schon gesprochen haben. Und es waren alles vier, sage ich, wichtige Wechsel. Denn von Keke Top kommt eine perfekte Vorlage für Isaac Schmidt, der dann grandios in seinem allerersten Spiel für Werder das 2:3 erzielt in der 76. Leonardo Bittencourt, moralisch absolutes Ass für diese Mannschaft, wenn du den einfach so aus dem Ärmel ziehen kannst. Also ich glaube, da sind ein paar andere Teams in der unteren Hälfte der Liga schon neidisch drauf, diese Erfahrung zu haben. Ich schiel ein bisschen zu euch.
Ja, Erfahrung, zumindest jemand, der noch lebt, ey.
Ja, und der zumindest auf jeden Fall Leben auch in diese Mannschaft reinbringt. Also durch kleinste Aktionen hat er echt viel getragen, hat ein paar wichtige Bälle auch gespielt in diesem Spiel noch, obwohl er erst relativ spät halt in die Partie kam. Und relativ spät ist das Stichwort, in 90+4, das Stadion war schon am Kochen, also die letzte Viertelstunde stimmungsmäßig war, glaube ich, somit das Beste, was ich in diesem Kalenderjahr im Weserstadion erlebt habe fast. Karim Koulibaly, Jugendspieler, macht diesen Treffer, der sich wie ein Sieg anfühlt. Es ist zwar nur das 3:3, aber am Ende hat es sich wirklich so angefühlt. Es war ein bisschen Ping-Pong im 16er mit Beteiligung der Latte und Lien, Bittencourt und Top waren auch beteiligt an der Situation. Aber am Ende ist es Koulibaly, der diesen Treffer macht. Und dann kann ich nicht hier sitzen und jetzt sagen, oh, boah, Koulibaly, wirklich schwierig in dem Spiel. Der Spielaufbau war nicht gut. Der hat 17 Ballverluste aus der Innenverteidigung herausgehabt, was wirklich miese ist, aber das Tor macht das halt gefühlt ungeschehen.
Macht es ja auch so. Also das ist wie dieses mit dem neuen Spieler, den man eigentlich nicht mag. Wenn er trifft, ist er Gott. So, deswegen, ja.
Solange, fair. Bis das im nächsten Spiel wieder problematisch wird, denn die Alternative hat man direkt gesehen, als Skelly eingewechselt worden ist, der in die Innenverteidigung musste. hing ja auch alles mit der roten Karte für Stark zusammen, dass da so ein bisschen geschoben werden musste. Was man übrigens nicht gemerkt hat, möchte ich sagen, dass nach der roten Karte in der 63. dieses Team in Unterzahl gespielt hat. Leverkusen hat sich wirklich gar nicht mehr dagegen gestemmt. Also sie haben es ein bisschen versucht, aber so richtig Motivation war nicht da. So ein bisschen wie bei euch gegen St. Pauli dann, dass du nicht das Gefühl hattest, die kämpfen hier gerade. Und Werder hat umso mehr gekämpft. Aber Skellys Einwechslung hat nicht nur ein Loch gestopft, sondern der hat in der Innenverteidigung richtig stark performt. Der hat gute spieleröffnende Bälle gespielt, das fand ich gut. Und der hat ja so lange Beine, wirklich ein und ums andere Mal war das der letzte Zentimeter, den das ausgemacht hat, dass er uns noch gerettet hat.
Mein Neid kann sich kaum zusammenhalten, wirklich dafür, dass ihr das geschafft habt, euch in Unterzahl da zurückzukämpfen und dass es bei euch überhaupt so etwas wie Kampfgeist gab. Aber wenigstens befeuert es mein Leverkusen-Downfall-Take.
Fair. Es ist trotzdem noch ein langer Weg. Ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, diese Situation und auch dieses 3:3, weil es ja auch mit Leverkusener Unvermögen zu tun hat. Aber diese Mannschaft muss sich auf jeden Fall noch finden. Es steht eine Länderspielpause bevor, die ich glaube, zu einem guten Zeitpunkt vielleicht sogar kommt, um jetzt mit den Neuzugängen das alles nochmal zu festigen, weil ich halte viel von Horst Steffen, auch abseits seiner Homöopathie-Erzählungen in der letzten Elf-Freunde-Kolumne. Die mal beiseite. Ja,
oh nee.
Wirklich.
Oh Gott.
Ja. Es ist so ein Mix aus. Ja, das Wort Homöopathie ist gefallen, aber vieles von dem, was er da erzählt, ist so Thema Energie und wie man miteinander umgeht. Und irgendwie hat mich das zumindest auf der Ebene angesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht so wie im Fußball häufig so ein maskuliner Mann, der einfach nur durch Rumbrüllen und so sich irgendwie Gehör verschaffen muss, sondern er hat viel darüber gesprochen, dass ihm wichtig ist, dass sich halt alle Spieler wohlfühlen und dass jeder das Gefühl hat, von ihm geschätzt und verstanden zu werden und dass er da auch viel für tut, um den Spielern entgegenzukommen, dass jeder das Gefühl hat, er gehört zu diesem Team, ob auf der Bank oder auf dem Platz. Und das finde ich ein Vorteil, dass das dann diesen Kipppunkt hat in Richtung Homöopathie. Den hat es nicht gebraucht, Horst, wirklich.
Ja, und ich finde halt so mit Energien und alles, das kann auch sehr, sehr schnell in sowas Spirituelles abrutschen. Und auch wenn ich jemand bin, der das privat sogar ganz spannend findet, weiß ich nicht, wie sehr man das dann mit einem Profisport verbinden kann. Aber ey, soll er machen, gibt problematischere Dinge als Homöopathie und Energien und Heilkunde oder was auch immer.
Ja, zumindest hat es mir den Eindruck vermittelt, dass er in Kontakt zu seiner emotionalen Seite steht und das ist im Fußball schon irgendwie ein kleines Novum, würde ich fast sagen, bei dem ganzen Testosteron, was da so rumrennt.
Safe, du kannst halt auch wie Dennis Aitken da irgendwie Aktien in Astro TV oder so haben.
Ja,
also,
das wäre dann Next Level. Wer weiß, ob das bei Horst noch um die Ecke kommt. Aktuell hat er auf jeden Fall Aktien daran, dass Werder dieses Spiel noch, ich hätte fast gedreht gesagt, dass man dieses Unentschieden noch geholt hat. Ich hoffe, dass in der Länderspielpause jetzt konzentriert gearbeitet wird und alle Energien zusammenfließen, so wie es sein soll. Denn nach der Länderspielpause wartet Borussia Mönchengladbach und ich sage, und ich weiß, es wird mir auf die Füße fallen, ist ein Pflichtsieg.
Ja, ich verstehe, wie du da rangehst. Wir gucken nicht auf die Tabelle, weil sie nichts auszusagen hat, aber sie sind mit uns ja genau im gleichen Kladderadatsch da drin. Wir sind 14, 15, 16
ja, und
hier
auch
hinter
bei der
uns.
Prognose haben wir ja drüber gesprochen.
Ja. Deswegen, wir haben dort mit einem komplett zusammengewürfelten, unabgestimmten Team und ohne die drei heute genannten Neuzugänge in Unentschieden geholt.
Dann
deswegen,
schafft Werder ein 2:0. Das ist mein Tipp.
Okay. Ich glaube, es wird knapper, aber ich denke, dass ein Sieg schon drin sein kann gegen Gladbach. Ich würde 2:1 sagen für euch.
Fair. Die Gladbacher haben am Deadline Day ja sogar noch wen Richtung Saudi-Arabien abgegeben, right?
Ja.
Weigel, oder? Ja. Adieu.
Spricht nicht für sie und so wie wir getippt haben, sollte sich das bewahrheiten, zumindest Lena, weil sie ja echt getippt hat, wird das für mich auch keine geile Folge, wenn wir das nächste Mal aufnehmen und uns hören. Aber wer weiß.
Genießt trotzdem die Länderspielpause, kriegt den Kopf ein bisschen frei und ihr könnt euch gerne noch die Millerton-Folge mit Marie anhören bis dahin. Und wir sehen uns dann nach der Länderspielpause wieder.
Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.